Herzlich willkommen und grüß Gott im Kurs Null, sagt Ihnen Gregor Dornis. Heute wieder mit den Grundlagen des Christseins, denen sind wir auf der Spur in dieser Sendereihe. Und heute fragen wir uns, was heilig eigentlich bedeutet. Heiliger Abend, heilige Messe, die Heiligen, im Vaterunser wird auch gebetet, geheiligt werde dein Name. Offensichtlich heftet das Attribut heilig an jeder Menge Kostbarkeiten des christlichen Inventars, also eine grundlegende Sache und genau das Richtige für unsere Sendereihe Kurs Null, die nach den Grundlagen des Christseins, des christlichen Glaubens und Lebens fragt. Was bedeutet dieses Wort heilig eigentlich im Leben der Christen, in ihrem Glauben? Das wollen wir heute ein bisschen näher erforschen und fragen dazu Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen. Grüß Gott, Pfarrer Engel.
Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Brüder und Schwestern im Herrn.
Herr Pfarrer, wir steigen gleich direkt ein. Was bedeutet dieses Wort heilig?
Das Wort heilig drückt eigentlich schon etwas aus, was nicht zu unserer Welt gehört und nicht aus unserer Welt stammt, möchte ich beinahe sagen. Heilig ist zuallererst einmal der liebe Gott selbst. Gott ist wesenhaft heilig und nur Gott ist wesenhaft heilig. Und alles, was sonst noch als heilig bezeichnet wird, und das ist ja sehr viel. Und in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, dass wir mit dem Wort heilig sehr vorsichtig operieren müssen, weil sonst sehr leicht Missverständnisse auftreten. Wir sagen also, Gott ist heilig, wie ich das eben gerade gesagt habe, und nur er ist zunächst einmal heilig, wesenhaft heilig. Wir sprechen allerdings auch von dem Fest aller Heiligen und meinen damit ja die Menschen, die einmal unter uns gelebt haben, in dieser Welt gelebt haben, so wie wir, wenn auch wohl meistens unter ganz anderen Umständen, anderen Verhältnissen, schon zu ganz anderen Zeiten. Aber wenn wir von den Menschen als Heiligen sprechen, dann tun wir das in einem anderen Sinn und können es auch nur in einem anderen Sinn tun, als wenn wir von der Heiligkeit Gottes sprechen. Und trotzdem reden wir auch bei ihnen von Heiligen. Das heißt einfach, dass der Mensch, der heilig ist, schon Anteil hat an der Heiligkeit Gottes. Personen, die wir als heilig bezeichnen, können wir als Heilige nur bezeichnen, weil sie schon Anteil gewonnen haben an der Heiligkeit Gottes selbst. Oder vielleicht etwas richtiger gesagt, weil Gott ihnen an seiner Heiligkeit Anteil gegeben hat. Und bei den Heiligen, die wir üblicherweise so bezeichnen, die bereits verstorben sind, die wir als Heilige verehren, heiliger Paulus oder heute eine heilige Barbara, ein noch nicht heilig gesprochener, aber der selige Adolf Kolping, alles 4. Dezember, der heilige Johannes von Damaskus auch heute am 4. Dezember und so weiter. Die sind schon heilig in der Vollendetheit, in der Vollkommenheit. Das heißt, ihre Heiligkeit ist schon unverlierbar geworden. Paulus spricht noch einmal in einer ganz anderen Weise auch von Heiligkeit, nämlich von jedem Menschen, der getauft ist. Er spricht die Menschen in der Gemeinde von Rom, in Korinth, die spricht er als Heilige an, obwohl die noch leben. Nur deswegen, weil sie Anteil erhalten haben in der Taufe und in den heiligen Sakramenten an der Heiligkeit Gottes. Ja, weil sie in Christus, den Heiligen, selbst eingegliedert sind als Glieder der Kirche. Und dann sprechen wir ja auch von heiliger Messe beispielsweise, von den heiligen Sakramenten. Da sprechen wir wieder nochmal in einem anderen Sinne von Heiligkeit.
Vielleicht können wir auf die Sakramente dann und auf diese anderen Formen der Heiligkeit später kommen. Vielleicht können wir hier nochmal einen kurzen Schnitt machen. Sie haben gesagt, Pfarrer Engel, dieses Wort heilig heißt zunächst einmal, dass es Gott ganz zugehört und dass es für etwas steht, was nicht aus dieser Welt ist.
Ja.
Und gleichzeitig ist es für uns erstrebenswert, obwohl man eigentlich ja sagen könnte an der Stelle, ja, wenn es nicht aus dieser Welt ist, dann hat das auch mit meinem Leben nicht viel zu tun.
Aus der Welt und in einer gewissen Weise der Welt auch schon entzogen zu sein, das klingt für uns jetzt ganz merkwürdig. Weil der Heilige, weil Gott der Schöpfer des Menschen ist, deswegen bestimmt er auch als Schöpfer den Sinn und Zweck seines Geschöpfes. So wie ein Töpfer den Sinn und Zweck eines Tonklumpens bestimmt, den er in der Hand hat. Er sagt, das ist ein Tonklumpen, daraus mache ich jetzt eine Tontasse oder ein Milchkrug oder irgendein anderes Tongeschirr. Und so bestimmt der Schöpfer auch für sein Geschöpf Mensch, ich bestimme dich Mensch dazu, dass du heilig wirst. Das ist unsere ganze Bestimmung, unsere einzige Bestimmung, die Bestimmung eines jeden Menschen, ob er das weiß oder nicht, ob ihn das interessiert oder nicht, ob er das glaubt oder nicht, spielt alles keine Rolle. Der Mensch ist nur zu einem bestimmt, nämlich zur Heiligkeit, zu dieser Einheit in der Heiligkeit mit ihm, dem Heiligen selbst. Er ist also nicht für die Welt bestimmt, sondern für Gott bestimmt. Alles ist durch ihn, Gott, und auf ihn hingeschaffen. Und wir können nur mit ihm eins werden. Darin besteht die einzige Seligkeit des Menschen, indem wir Gott ähnlich sind oder wie es sogar die Kirchenväter sagen, vergöttlicht werden. Wir werden nicht Gott, aber vergöttlicht. Das ist etwas Ungeheuerliches. Und das ist heute, denke ich, so wichtig, dass uns das auch klar wird. Die Menschen meinen immer, sie seien für die Welt geschaffen. Sie müssten möglichst alt werden und müssten so genussvoll und so angenehm und so wunderbar leben, wie ihnen das überhaupt nur möglich ist, weil sie irgendwann einmal dann sterben müssen, dann ist es vorbei und dann will man wenigstens also das irdische Leben in bester Weise ausgenutzt haben. Das stimmt ja nicht. Wir sind nicht in der Welt, um lange zu leben, um genussvoll zu leben, sondern um heilig zu werden, weil wir nur daraufhin bestimmt sind. Der Mensch kann seine Bestimmung niemals ändern, so wenig wie Tongeschirr seinen Sinn verändern kann. Wenn der Töpfer sagt, daraus wird ein Milchkrug, dann ist es ein Milchkrug und da könnte der nicht sagen, ich möchte aber was anderes sein. Das kann der Mensch halt nur sagen, weil er Vernunft hat.
Wenn wir uns auf diesen Gedankengang einlassen, dann bedeutet das, Gott hat das dem Menschen als Bestimmung mit in den Menschen gelegt, als seine Bestimmung.
Genau so.
Was hat denn Gott für ein Interesse daran?
Dieses Interesse Gottes, das ist kein Interesse im Sinne der Welt, sondern das ist einfach nur die göttliche Liebe, die sich verschenken will, die einfach fruchtbar sein will. Das ist eigentlich eine Frage, die das Wesen der Liebe überhaupt betrifft. Eine Liebe, die echt ist, will sich nie in sich einschließen, nie in sich selbst hinein verkapseln, sondern die will überschwappen, die will überströmen, die will alles überschwemmen eigentlich mit dieser Liebe. Echte Liebe ist ja überschäumend. Das merkt ja auch ein Mensch, der wirklich nur im menschlichen Sinne wirklich liebt, dass er nicht für sich sein will, sondern dass er sich dann mitteilen will, dass alle anderen teilhaben sollen an dieser seiner Liebe. Und das ist auch bei Gott so. Gott genügt sich zwar selbst, der Vater und der Sohn in der Liebe des Heiligen Geistes. Gott ist in sich vollkommen. Gott bedarf außerhalb seiner überhaupt nichts. Und trotzdem, seine Liebe will sich mitteilen, sie will sich verschenken. Und der Mensch, der soll daran teilnehmen. Das ist ein ungeheures Mysterium, ist es. Aber darüber sollten wir uns einfach nur als Menschen freuen und sollten dafür dankbar sein, sollten Gott loben und preisen, sollten sagen, mein Gott, was hast du so Großes für mich gedacht? Wie intensiv musst du mich lieben, dass du mich gewollt hast, der ich dich so oft vergesse. Und dass du nicht, obwohl du für dich selbst bleiben könntest, nicht für dich selbst bleiben willst, sondern mich dabei haben willst. Gut, wir müssen dazu natürlich noch sagen, dazu gehören natürlich nicht nur die Menschen, denen sich Gott in Liebe mitteilen will und denen er sich aus Liebe schenkt, sondern die ganze Geisterwelt auch, das heißt die Welt der Engel. Ich sage das einmal deswegen, weil wir ja diese Engel als eine reale Welt und Dimension der Schöpfung eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen, sondern das eher in das Reich der Fabel und der Mythen schieben, was ja nicht der Fall ist. Auch die Engel, alles, es ist eine wunderbare Vision. Als Christen Fremde in dieser Welt sind, wie die Heilige Schrift sagt, insbesondere auch der erste Petrusbrief, deswegen geht uns die Welt nichts an. Nein, sondern die Welt gehört Gott, sie ist dem Schöpfer und sie ist zur Vollkommenheit bestimmt. Und dazu sollen wir und müssen wir unseren Beitrag leisten. Dazu haben wir einen Auftrag. Und das gilt vor allen Dingen eben für unsere Mitmenschen selbst, denen wir durch unser Glaubenszeugnis, durch unsere Liebe, durch das Zeugnis auch unserer Hoffnung ein Licht sein sollen und zumindest mal aufmerksam erregen sollen einer Welt, die von Gott nichts wissen will oder vielleicht zum Teil überhaupt noch nichts gehört hat, aufmerksam machen von, ho, ihr Christen, was bewegt euch eigentlich? Was habt ihr eigentlich für ein Motiv? Ihr lebt da eigentlich so ganz anders. Wir sollen hier in dieser Welt sollen wir ja leben, aber nach der Hausordnung Gottes. Und nicht nach der Hausordnung der Welt. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir sollen in die Welt hinaus oder hineinwirken, wenn Sie so wollen. Nicht die Welt in uns, in ihrer Erlösungsbedürftigkeit und ihrer Unerlöstheit in uns aufnehmen, sondern wir als Erlöste sollen das, was wir empfangen haben, schon in den Sakramenten, das sollen wir hineinfließen lassen in die Welt. Der Christ soll im Verhältnis zur Welt, sage ich mal wieder, er soll sein wie Haut, die nur menschliche Haut, die nur durchlässig ist in einer Richtung, nämlich von innen nach außen, aber nie von außen nach innen. Das ist ein ganz wichtiges Thema heute für unsere Zeit.
Warum ist das so wichtig?
Das ist deswegen so wichtig, weil die viele Christen die Welt selbst sozusagen als Norm sehen und anerkennen wollen und nach den Normen der Welt leben und vergessen, dass sie eigentlich Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind und dass sie nach der Hausordnung Gottes leben sollen, dass die für sie zuallererst einmal verbindlich ist und dass das, was sie schon in sich tragen als Tempel des Heiligen Geistes, als Geheiligte, als Heilige, wie Paulus sogar sagt, in diesem Sinn allerdings, wie ich das vorhin gesagt habe, als ich versucht habe, das etwas zu differenzieren in den Sprachgebrauch von heilig. Wir sind natürlich nicht in dem Sinne heilig, wie Gott heilig ist. Dass wir diese Heiligkeit eben ausstrahlen lassen und damit auch in einer gewissen Weise ja, die Welt heiligend in die Welt hinein wirken. Das will ja gerade die Kirche auch durch die Liturgie, Heiligung der Zeit, Heiligung des Raumes. Und das ist ja damit gemeint, wenn wir Brevier beten, die Priester, die Ordensleute, dann ist das eine Heiligung der Zeit. Das ist ein Dienst an der Welt, an der Schöpfung. ein Dienst der Kirche für die Welt.
Warum ist Ihnen das in Ihrem Leben eigentlich wichtig? Warum ist das erstrebenswert? Warum sollte ich jetzt danach streben, so meine Zeit zu heiligen, das heißt irgendwie in diese, wie Sie es so formuliert haben, Hausordnung Gottes einzufügen? Warum eigentlich?
Weil ich sonst im Widerspruch zu meiner eigenen Wirklichkeit als Christ leben würde. Ich werde ja als Mensch Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes, und als Hausgenosse Gottes gilt für mich die Hausordnung Gottes. Und wenn ich im Widerspruch zu der lebe, lebe ich im Widerspruch zu mir selbst, insofern ich ja Christ bin. Und das ist ja eine Wirklichkeit, das gehört ja zu meiner Wahrheit. Denn ich kann ja die Taufe auch nicht mehr ungeschehen machen. Ich kann so tun, als sei ich nicht getauft. Und das tun leider tun viele, die Taufvergessen oder Christseinsvergessen in ihrem Leben jeden Tag verbringen. Und für die einfach die Welt die einzige Realität ist. Aber ich lebe als Christ. Als Fremder, das heißt als Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes in dieser Welt und habe hier meinen Auftrag für die Welt. Und das ist ein Heiligungsauftrag, wenn Sie so wollen, ein Dienst im Sinne und in der Kraft und nach dem Auftrag des Heiligen Gottes selbst, weil es seine Schöpfung ist und die Menschen seine Geschöpfe sind, die er auch dazu geschaffen hat, dass sie heilig werden. Das heißt, ich habe meinen Auftrag in der Weise zu erfüllen, dass ich dem lieben Gott als Glied seines Leibes mithelfe, nach Möglichkeit und nach meinen Kräften, damit seine Intention, sein Plan an der Schöpfung, insbesondere an den Menschen, auch durch mich verwirklicht wird.
Man hört schon raus, das Ganze ist nicht irgendein strikter göttlicher Imperativ, der sagt, jetzt mach mal, sondern auch in dem Wort Bestimmung klingt das ja schon mit an. Ich bin da irgendwie darauf ausgerichtet. Warum soll ich mich auf diesen Weg einlassen? Ich könnte es ja auch anders haben. Das heißt, von dieser Bestimmung merke ich ja, oder das ist nicht unmittelbar einleuchtend. Jetzt sagen Sie aber, das ist wirklich das Ziel meines Lebens und ich müsste alles daran setzen, meine ganze Zeit eigentlich darauf investieren, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber warum sollte ich das?
Ganz einfach deswegen, weil ich erst zunächst einmal könnte ich sagen, und das gehört alles zusammen, wenn ich sage, erstens einmal, weil ich Gott liebe. Ich liebe ihn. Und weil ich ihn liebe, möchte ich ihm zu Gefallen sein, zur Freude sein, so gut mir das irgendwie möglich ist und mich in seinen Dienst stellen. Zunächst einmal das. Aber Sie können es auch so sagen, ich werde ja als Christ jedenfalls durch die Taufe lebendiges Glied an seinem lebendigen Leib, weil ich Tempel des Heiligen Geistes bin und eben diesem Tempel seines Leibes eingegliedert werde als Leib. Durch diesen Leib der Kirche will Christus handeln an der Welt. Und ich lebe deswegen nur dann entsprechend dieser meiner Wirklichkeit. Das ist natürlich eine unsichtbare Wirklichkeit. Das macht die ganze Sache, so wie Sie es gerade ausgedrückt haben, so strapaziös. Aber das muss ich immer klar im Blick haben. Und es ist mir ganz wichtig, genau das so zu sagen, weil das kirchliche Bewusstsein, also dass ich sozusagen nicht in einem privaten Verhältnis zu Gott stehe, sondern immer nur schon im Raum der Kirche, wenn ich so bald ich getauft bin. Und zu dieser Kirche, da gehören ja nicht nur die Getauften, die noch in dieser Welt leben. Dazu gehört auch die, und die wir streitende Kirche nennen. Dazu gehören ja schon die Heiligen, die also vollendet Heiligen, die wir an alle Heiligen feiern. die triumphierende Kirche, wie wir sie auch nennen, und dazu gehören auch die armen Seelen, das heißt die Verstorbenen, die sich noch am Läuterungsort befinden. Das ist alles diese eine Kirche. Und da bin ich erst einmal für die selbst auch verantwortlich, so wie ein Glied eines Leibes für das Wohlbefinden des ganzen Leibes verantwortlich ist. Und darüber hinaus auch, dass ich dem Leib mich so zur Verfügung stelle, dass er seinen Weltauftrag, die Kirche soll ja in die Welt in der Weise hineinwirken, dass alles verchristlicht wird, dass alles Kirche wird, möchte ich beinahe mal so vereinnahmend sagen. Und dazu muss ich als Glied auch meinen Beitrag leisten, sonst lebe ich ja im Widerspruch zu meinem eigenen Status als Glied des Leibes. Nehmen Sie doch einfach mal den natürlichen Leib. Paulus sagt das ja so wunderbar im 12. Kapitel vom 1. Korintherbrief, wo er sagt, das Bild von den vielen Diensten und dem einen Leib und den vielen verschiedenartigen Gliedern, die ihre jeweils vielen verschiedenartigen Dienste zu leisten haben. Das sind Dienste innerhalb des Leibes zum Wohlbefinden des Leibes, damit der leistungsfähig bleibt für seinen Dienst eben nach draußen in die Welt hinein. Wir sollen nicht etwa aus der Welt fliehen, weil wir hier Fremde sind und Mitbürger der Heiligen, sondern wir sollen in die Welt so eindringen als Geheiligte, damit wir selbst der Welt diese Heiligkeit mitteilen, die immer die Heiligkeit Gottes selbst ist und niemals unsere wesenhaft eigene Heiligkeit.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Engel über die Bedeutung von heilig, von Heiligkeit. Pfarrer Engel, Sie haben gesagt, dass Sie Gott lieben und diesen Gott gleichzeitig als eine unsichtbare Wirklichkeit definiert oder beschrieben.
Ja.
Wie geht das? Wie kann man etwas, das eine unsichtbare Wirklichkeit ist, lieben?
Es gibt ja nicht nur eine, wie soll ich sagen, eine Affinität des Menschen zu dem, was er sieht. Der Eindruck wird heute sehr nahe gelegt, auch durch die Medien und was man so alles so in der Welt und das schon seit langem erleben kann, dass wir allein auf etwas lieben aufgrund des Augenscheins. So kann man sein, dass jemand sagt, ich liebe dieses Mädchen bloß, weil mir deren Gestalt gefällt. Die hat ja auch noch eine Innenseite, die ich gar nicht sehe. Aber die deswegen trotzdem, wenn ich erst einmal aus Liebe, wenn ich die auch umgekehrt habe, mich mit dieser anderen Person beschäftige, sage ich einmal, dann werde ich in dem anderen Menschen, den ich liebe, werde ich auf einmal Dinge erkennen, Seiten erkennen, die mir überhaupt nicht sichtbar sind und die trotzdem, von denen ich spüre, dass sie da sind, ja, so da sind, dass ich von ihrer Anwesenheit und das von ihrer Wirksamkeit sogar tatsächlich überzeugt bin, sodass man vielleicht sagen könnte, ja, ein Mensch, er sieht vielleicht äußerlich gar nicht so hübsch aus, aber ich habe festgestellt, das ist im Grunde genommen wie eine Schatztruhe, die vielleicht nicht unbedingt sehr ansehnlich ist außen, aber die Kostbarkeiten enthält. Und je mehr sie sich auf Gott einlassen, desto besser werden sie ihn kennenlernen, desto besser zeigt er sich ihnen auch, nicht äußerlich, in einer äußerlich sichtbaren Gestalt, sondern er ist ja derjenige, der dann auch die Macht über die Herzen hat, die Macht über die Seelen hat. Nicht, dass er irgendwie als Machthaber da tätig wird, sondern dass er in der Weise liebend wirksam wird, wie sie ihn selbst lieben und sich ihm vertrauensvoll und im Glauben sozusagen überlassen, ihm anheimstellen, sich ihm zur Verfügung stellen. Das ist wichtig. Und dann kann er an ihnen arbeiten und dann werden sie merken, oho, den gibt es nicht nur irgendwie, das ist nicht nur irgendeine Abstraktion, das ist nicht nur eine Hypothese, das ist nicht eine Theorie, das ist keine Ideologie, sondern Gott ist eine wunderbare Wirklichkeit, die viel realer ist, wie das, was wir also als wirklich und real bezeichnen, weil wir es eben sinnlich wahrnehmen können, insbesondere sehen können, weil wir es anfassen können. So können wir Gott natürlich nicht in dem Sinne anfassen, auch wenn er sich in den Sakramenten mitteilt, die dann selbstverständlich auch zeichenhafte, das heißt sichtbare und sinnfällige Gestalt haben. Das sind dann eben Realsymbole, aber ein Sakrament hat ja deswegen nicht eine Gestalt, die man irgendwie als schön bezeichnen könnte.
Das klingt alles sehr verheißungsvoll, Pfarrer Engel. Wenn ich das machen will, wenn ich mich auf Schatzsuche begeben will, ja, und die Truhe finden will,
ja,
wie mache ich das?
Das machen Sie in der Weise, indem Sie sich einfach auf ihn einlassen. Ich sage es mal ganz platt, es doch einmal einfach mit ihm probieren. Sehen Sie, wenn Sie schwimmen lernen wollen, dann können Sie in ein Schwimmbad gehen, dann können Sie vielleicht auch sich auch noch einen Vortrag anhören über den Auftrieb der Körper im Wasser und das können sich dann die physikalischen Zusammenhänge anhören. Das ist alles wunderbar, es klingt auch dann alles furchtbar plausibel, davon können Sie nicht schwimmen.
Mhm.
Sie müssen ins Wasser, Sie müssen sich auf das Wasser legen und dazu gehört erst einmal Vertrauen. Und dieses Vertrauen werden Sie beim Schwimmen wahrscheinlich, oder wenn Sie schwimmen lernen wollen und sich aufs Wasser legen müssen, zunächst einmal dadurch bekommen, dass Sie erstmal Schwimmhilfen nehmen, also so aufgeblasene Ballons. Und dann werden Sie auch sehen, da sind andere Leute, die haben also gar keine Schwimmhilfen, die können das offenbar auch. Und dann müssen Sie es aber machen. Irgendwo müssen Sie auch diesen Mut finden, den Überschritt zu machen von physikalischen Kenntnissen, die Sie begriffen haben, verstandesmäßig, das ist einfach ausprobieren. Und das ist genau dieses Wagnis des Glaubens. Sie werden Gott erst als Gott uns ganz wunderbar erfahren können, wenn Sie sich auf ihn hin wagen. Das ist, und dazu brauchen Sie halt Mut. Aber ich kann jedem nur empfehlen, das zu machen. Es ist eine ganz wunderbare Erfahrung und Sie werden nicht enttäuscht werden.
Das heißt aber
auch dann keine Angst bekommen, wenn ich das gerade noch schnell hinzufügen darf. Stellen Sie sich vor, Sie haben den Mut, sich jetzt aufs Wasser zu legen, machen also ein paar Schwimmbewegungen und so weiter und auf einmal geht es Ihnen so wie dem Petrus, der übers Wasser geht. Und der macht sich auf einmal, du läufst übers Wasser, das geht doch gar nicht, du kannst doch nicht übers Wasser gehen. In dem Moment sackt er weg. Du Kleingläubiger. Also, dass ich dann auch wirklich mich wirklich wie ein Kind vertrauensvoll einfach von ihm tragen lasse, wie das Wasser einen menschlichen Körper trägt, der sich flach einfach drauflegt. Und das hat etwas auch zu tun mit der Kindlichkeit des Menschen und dem Kindschaftsverhältnis und dem kindlichen Gemüt Gott gegenüber. Ein Kind hat einfach Vertrauen. Ein Kind, das in den Armen vom Papa oder auch meinetwegen von der Mama liegt, das ist geborgen, das kann einschlafen, das heißt, da passiert nichts mehr.
Aber da sind wir vielleicht an einem entscheidenden Punkt. Das Kind wächst natürlich heran und es lernt im Zuge seines Lebens, macht es durchaus auch mal die schmerzliche Erfahrung, dass Vertrauen enttäuscht wird. Jetzt sagen Sie, dass Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das kann bei Gott nicht passieren.
Gott enttäuscht nicht. Er kann höchstens Illusionen enttäuschen. Das heißt, Vorstellungen, die ich mir mache, die aber falsch sind. Und dann muss ich da aus diesen Erfahrungen lernen. Und was lerne ich dann? Gott ist doch anders. Und ich werde Gott tiefer, intensiver, mehr kennenlernen. Gott wird in dem, was der Mensch manchmal so als Enttäuschung dann empfindet und wohl so auch erklärt, was es aber nicht ist, das kann natürlich dann in die Krise führen, auch dazu, dass er sagt, auf den lieben Gott kann ich mich ja doch nicht verlassen und so weiter. Ich habe das jetzt gewollt und er hat es nicht gemacht. Dann steckt da schon ein falsches Gottesbild dahinter. Sondern da, wo die Dinge nicht, wo Gott nicht funktioniert, und er ist nicht mein Stiefelknecht, er ist nicht der Knecht irgendeines, da wird er sich mir als der offenbaren, der mich in einer ganz anderen Weise wieder auffangen will und weiterbringen will. Aber enttäuschen im Hinblick auf das letzte Ziel auch, wird er nie, sondern ich muss mich dann eben auch darauf einlassen, muss sagen, aha, du hast jetzt vielleicht von dem lieben Gott etwas erwartet, was gar nicht gut ist für dich. Wo ein Vater oder die Mama halt auch einmal sagt und schlägt einem Kind, das ist gebeten hat, ihm das und das zu essen gehen, sagt, nein, ist nicht gut für dich. Ah, du bist aber eine böse Mama oder ein böser Papa. Warum böse? Hat mir mein Wille nicht getan. Später macht man dann so die Erfahrung, der ist gar nicht so böse. Er hat es gut gemeint mit mir. Und wie gut haben es manchmal Leute schon erfahren müssen, dass das, was sie sich mal heiß ersehnt haben von Gott, erbetet haben vielleicht, und was gerade 180 Grad andererweise dann eingetreten ist, dass das im Grunde genommen die Stunde der Gnade war und nicht die Stunde, in der sie also Gott verlassen hätte und wo er sie hätte fallen gelassen, sondern wo er ihn praktisch bedeutet hat, du wünschst dir jetzt was aus deiner Optik und vor deinem Hintergrund, mag das alles wunderbar schön sein, ist mir schon klar, aber das ist überhaupt nicht gut. Und wenn du das unter dem Horizont sehen würdest, unter dem ich es sehe, ich Gott es sehe, dann würdest du sagen, Gottes Willen, lieber Gott, was ich mir jetzt gewünscht habe, lass es ja nicht in Erfüllung gehen.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Engel über die Bedeutung des Wortes heilig, Heiligkeit. Nach diesem Gespräch, Pfarrer Engel, oder ich habe mich von Ihnen überzeugen lassen, dass es zumindest nachdenkenswert ist, über diesen Sprung des Glaubens oder diesen Sprung des Vertrauens auf Gott nachzudenken. Also, wo finde ich denn jetzt, wenn ich mich mal vorsichtig rantasten möchte, wo finde ich denn so eine Schwimmhalle, wo ich so ein Schwimmbecken sehe, wo schon einige schwimmen, mal mit mehr, mal mit weniger Schwimmhilfen? Wo kann ich so etwas, diese Heiligkeit in der Welt erfahren?
Das können Sie insbesondere erfahren an heiligmäßigen Leuten natürlich. Schauen Sie mal so eine heilige Mutter Teresa. Ob gläubig oder ungläubig, Mutter Teresa ist unbestritten anerkannt bei ausnahmslos allen Menschen. Das möchte ich ohne weiteres einmal so behaupten. Die Frage ist dann aber auch für mich, ja. Wenn die heilige Mutter Teresa für die ganze Welt so unbestritten ist, warum geht ihr dann nicht ihren Weg? Warum macht ihr euch nicht Gedanken, wie kann denn aus einer Mutter Teresa, die ist ja so nicht auf die Welt gekommen, eine Mutter Teresa dann werden, sodass sie eben das alles tut, so sehr tut, dass es beispielhaft ist für Christen und Nichtchristen? Wir sagen, alles ist wunderbar und sie hat was für die armen Leute übrig und das ist Nächstenliebe. Ja, wenn du das bewunderst, warum willst du es nicht auch für dich tun? Nicht in den Fußstapfen jetzt der Mutter Teresa, aber dass du auch diesen Weg gehen willst, der dein eigener allerdings ist, indem du dich genauso wie eine Mutter Teresa auf den lieben Gott einlässt und dich von ihm führen lässt. Es wird ja gesagt, und es kam vor wenigen Monaten da ja, vielleicht sind es dann 1, 2, 3 Jahre, dass laut wurde, ja, Mutter Teresa hätte Jahre der Dunkelheit und der Finsternis, der geistlichen Trockenheit erlebt. Und die Leute waren erstaunt, auch die Christen, wie kann denn sowas passieren bei Mutter Teresa und sowas? Überhaupt nicht das ist sehr gut nachvollziehbar. Da wird sie natürlich geistlich noch einmal geformt. In der Wüste, wo denn sonst? 40 Tage Wüste. Wer sich auf Gott einlässt, der muss sich natürlich auch dann auf Wüste gefasst machen. Aber er wird die Wüste überleben und er wird als viel, viel reiferer Mensch, geistlich reiferer Mensch aus dieser Wüste herauskommen. Das heißt, er wird an Heiligkeit wird er gewonnen haben und auf dem Weg zur Heiligkeit ein Riesenstück vorangekommen sein. Aber wir müssen uns darauf einlassen dann.
Im heutigen Kurs Null hörten Sie Pfarrer Ulrich Engel. Wir sprachen mit ihm über die Frage, was bedeutet heilig, was ist heilig? Darüber haben wir mit ihm gesprochen und wenn Sie das Ganze nochmal genauer nachhören möchten, Sie können unseren CD-Dienst anrufen unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Dort gibt es für Sie einen kostenlosen CD-Mitschnitt dieser Sendung. Ich sage Sie noch einmal, diese Telefonnummer 08328 921 120. Natürlich können Sie auch auf horeb.org, unserer Internetseite, diese Sendung entweder auch als CD bestellen im Tagesprogramm mit einem Klick auf das CD-Symbol oder Sie downloaden es sich aus dem Podcast-Angebot. horeb.org, die Adresse. Den Kurs Null gibt es hier wieder in einer Woche um dieselbe gewohnte Zeit, Samstag 16.30 Uhr. Dann sprechen wir mit Pfarrer Helmut Schneider über Weihnachten. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Gleich geht's weiter um 17.30 Uhr mit der Vesper mit Angelus, dem Abendlob der Kirche. Beschließen wollen wir diese Sendung in guter Tradition mit dem Gebet und der Bitte um den Segen des Höchsten, des Heiligen, um den Segen Gottes.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, insbesondere auch auf die Fürsprache des heiligen Josef, des Schutzpatrons der Kirche, und auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, segne und behüte sie und schenke ihnen eine gesegnete Adventszeit und eine tiefe Erfahrung der Feier der Menschwerdung Jesu Christi an Weihnachten, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus mit Maria.
In Ewigkeit. Amen.